Geht. Leben mit Endzeit-Szenarien oder mit Endzeit-Ethik. Und wir machen einen Streifzug durch das Buch Daniel. Wer von euch hat das Buch Daniel schon mal so am Stück gelesen, also so komplett? Herr Uwe, du musst es in der Bibelschule, das weiß ich. Wie war das für euch? War das entspannt oder doch eher herausfordernd? Wahrscheinlich so ein bisschen beides, würde ich vermuten. Kapitel 1 bis 6 ist ja relativ entspannt. Ich gebe euch mal kurz ein paar Eckdaten zu Daniel, damit wir den mal so ein bisschen einordnen können. Das Buch ist entstanden im 6. Jahrhundert vor Christus, spielt in der sogenannten exilischen Zeit. Also es heißt, das Volk Israel ist zerstreut, ist in der Gefangenschaft in Babylon und zum Teil auch noch im Reich, aber viele sind schon deportiert. Und wenn man so wissen will, wie die Zeit so war, dann kann man das Ende vom zweiten Buch Könige lesen, auch vom zweiten Buch Chronik, da wird das berichtet. Jeremia spielt in der Zeit, die Klagelieder sind in der Zeit. So die Kapitel 40 bis 55 in Jesaja spielen in dieser Zeit. Hesekiel ist Prophet in dieser Zeit. So einige Psalmen sind in dieser Zeit entstanden. So könnt ihr euch ungefähr ein Bild machen, was in der Zeit so alles auch in der Bibel beschrieben ist. Und es ist eine Zeit, in der das Volk Gottes für 70 Jahre in Gefangenschaft ist. Und es war so, dass der König von Babylon sich gedacht hat, wie kann ich am nachhaltigsten dafür sorgen, dass meine neuen Vasallen nicht aufbegehren. Und er hat ein Prinzip angewandt, was nach ihm auch noch weitere Herrscher angewandt haben. Er hat sich die jungen Leute geholt. Die jungen Leute von einflussreichen Beamten und hat diese jungen Leute an seinen Königshof verbracht nach Babylon, um sie zu prägen und so zu beeinflussen, dass sie die nächsten Generationen einfach völlig normal mit diesem System leben und gar nicht auf die Idee kommen, sich dagegen zu wehren. Und zu diesen jungen Leuten gehören 4 junge Männer. Ich nenne sie immer meinen besonderen Jugendkreis, denn sie waren noch nicht so alt. Sie sind alle 4 am Königshof groß geworden. Ihre Eltern müssen Beamte gewesen sein. Und diese 4 jungen Männer heißen Daniel, Hanania, Mishael und Asaja. Und diese 4 landen jetzt auch am Königshof in Babel. Sie bekommen neue Namen. Sie sollen ausgebildet werden in aller Weisheit der Chaldäer und der Babylonier. Und sie sollen dafür herangezogen werden, dann quasi einfach im Staat zu verschwinden. Und die ersten 6 Kapitel im Buch Daniel, sie berichten so von diesem Leben, was diese 4 Männer da führen, besonders wie Daniel dort lebt. Das ist so mehr Geschichtsschreibung. Und dann ab Kapitel 7 bis Kapitel 12 haben wir so Zeugnis von Daniel, was er in diesen Jahren dort am Königshof erlebt, was Gott ihm zeigt, was Gott mit ihm bespricht. Und hier sind viele Bilder, die weit in die Zukunft blicken. Deswegen sind sich die Theologen auch immer nicht so ganz einig, ist Daniel jetzt prophetisch, ist Daniel ein Geschichtsbuch, ist Daniel vielleicht doch eher wie die Offenbarung ein apokalyptisches Buch, also ein enthüllendes und offenbarendes Buch. Es ist so nicht richtig zu fassen. Was aber zu fassen ist, dass das Buch Daniel 3 große Themen hat, die es betrachtet, ist einmal Gottes Allmacht. Müsste eigentlich auch eine Folie zu sein. Genau, einmal Gottes Allmacht, der Stolz der Menschen und der kommende Sieg des Reiches Gottes. Diese 3 Themen, die ziehen sich immer wieder mit diesem Aufruf zu Treue und Gehorsam gegenüber Gott durch diese Zeit. Und wenn man Daniel liest, dann merkt man, Daniels Perspektive ist nicht, dass er ständig versucht, das Volk zur Umkehr und zur Buße zu führen, sondern dass er immer wieder versucht, den Leuten klarzumachen, Gottes Hand ist am Werk. Auch wenn ihr es nicht seht, auch wenn ihr es nicht fühlt, Gottes Hand ist am Werk und er kommt letztendlich mit seinem Reich zurück in diese Welt. Und deswegen ist das Thema heute Morgen eben auch diese Frage, lebe ich mit Endzeit-Szenarien oder lebe ich mit Endzeit-Ethik? Denn das ist das Entscheidende im Buch Daniel. Denn was man ganz oft macht, ist, wenn man Daniel liest, auch wenn man Offenbarung liest, dann fokussiert man sich so auf diese Beschreibung der Ereignisse. Und dann kann man sich darin verlieren, welches Tier jetzt welches Volk ist und wann, wo, was passiert und wann, was zeitgeschichtlich einzuordnen ist. Und gerade in den letzten Jahren mit der Ukraine-Krise, mit dem Angriffskrieg auf Israel, gibt es so Leute, die verbringen Stunden damit, diese Ereignisse jetzt in Daniel wiederzufinden. Aber mir soll es heute Morgen vielmehr darum gehen, dass wir uns entscheiden, ob wir in einer Welt, die von Endzeit geprägt sind, uns entweder damit beschäftigen, diese Szenarien einzuordnen, oder ob wir anfangen, mit einer Ethik zu leben, die in dieser Zeit überlebt und prägt. Ein Verhalten, das passt in einem babylonischen Machtsystem. Und Daniel ist das Beispiel dafür, der uns zeigt, wie lebe ich in einer Zeit, die gottlos ist, die von Großmächten geprägt ist und die wirklich endzeitlich ist. Und das Erste, was wir an Daniel lernen heute Morgen, ist, es ist ein Leben mit klaren Entscheidungen. Wenn man das Buch Daniel aufmacht, sind die ersten 7 Verse berichten uns, dass Daniel Entscheidungen zu treffen hat. Sie sind angekommen in Babel, sie sind dort an diesem Königshof und sie sollen sich jetzt komplett dieser Kultur anpassen. Sie werden komplett abgeschottet von dem, was sie kennen und sollen komplett in dieses Neue rein. Aber was der König nicht bedacht hat, er hat dort 4 Männer mit dabei, die ganz genau wissen, wie man nach den Ordnungen Gottes lebt. Er hat 4 Männer dabei, die als Kinder miterlebt haben, wie König Josia die Schriftrollen des Gesetzes wiedergefunden hat und eine Reformation in Gang gesetzt hat. Das sind Männer, die wissen ganz genau, was Gott will. Und deshalb trifft Daniel hier immer als Sprecher dieses Jugendkreises klare Entscheidungen und kommuniziert mit den Beamten des Königs. Und ich nehme ein Beispiel daraus, und zwar Vers 8. Da sagt Daniel nämlich, Daniel nahm sich fest vor, niemals von den Speisen des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Daniel steht mit seinen Freunden vor der Wahl, alles zu essen, was der König ihnen anbietet. Sie kommen da an diesem Königshof an, sie bekommen wunderschöne neue Kleider, sie bekommen neue Namen und sie bekommen das Angebot, ihr könnt vom Tisch des Königs essen. Das beste Fleisch, den besten Wein, the best of all. Ja? Und Daniel, er steht da und sagt, das können wir nicht machen. Das geht nicht. Wir können nicht von diesem Fleisch essen. Wir können das nicht, weil wir sonst gegen das Gesetz Gottes verstoßen. Wenn wir sonst Speisen essen, die unrein sind. Und es gibt so 3 Gründe, warum Daniel das nicht macht. Er sagt, er wusste, wir dürfen manche Dinge nicht essen von unserem Gesetz her. Gott hatte festgelegt, nur er darf angebetet werden und das Fleisch, was da von Nebukadnezar kommt, war höchstwahrscheinlich den Göttern Babylons geopfert worden. Deswegen, er wollte kein Götzenopferfleisch essen und er wollte sich nicht verbrüdern. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Sprichwort kennt, wessen Brot ich esse, das Lied ich singe. Und Daniel wollte sich nicht verbrüdern mit dem System. Er wollte Gottes Worte ernst nehmen und er wollte auch klar machen, ich kooperiere nur so weit, wie ich muss. Und deswegen geht er in diese Verhandlung mit dem Diener und macht diesen Deal, dass er eben nicht essen muss von dem Tisch des Königs, sondern eben Gemüse und Wasser. Und wenn man diesen Text liest, ist es so spannend. Daniel beschwert sich nicht darüber, dass sie neue Namen bekommen. Die bekommen alle Namen, die auf babylonische Götter hinweisen. Das scheint aber überhaupt kein Problem zu sein. Das Problem ist hier in diesem Moment, wo es darum geht, Speisen zu essen, die Gott verboten hat. Dort, wo es um die Beziehung zu Gott geht. Die Namen, die waren für die Beziehung zwischen den vier Freunden und Gott kein Problem. Gott wusste ja, wer sie waren. Dass sie jetzt einen neuen Namen bekamen, das war nicht das Problem. Aber jetzt etwas zu essen, was Gott explizit verboten hatte, das hätte die Beziehung belastet. Und deswegen treffen sie die Entscheidung, Gottes Anweisungen zu folgen und treffen eine klare Entscheidung. Daniel entscheidet, welchen Kampf er kämpft, nicht den um den Namen, sondern um das Essen. Und er trifft dort eine ganz klare Entscheidung. Er trifft eine klare Entscheidung an der richtigen Stelle. Und Gott gibt Gunst. Und das finde ich so wichtig für uns heute in unserer heutigen Zeit. Wir müssen in unserer heutigen Zeit entscheiden, welche Kämpfe kämpfen wir denn? Und an welchen Stellen müssen wir klare Entscheidungen treffen? An welchen Stellen müssen wir etwas sagen? Und an welchen Stellen lassen wir es einfach gut sein, weil es unsere Beziehung zu Gott gar nicht so belastet? Wir müssen klare Entscheidungen treffen. Und Daniel tut das hier mit seinen Freunden. Klare Entscheidungen prägen, wie wir uns in herausfordernden Zeiten verhalten. Klare Entscheidungen, gerade vielleicht in uns vielleicht unbedeutenden Situationen, helfen uns, wie wir reagieren, wenn es richtig schwierig wird. Man könnte jetzt sagen, warum ist das mit dem Essen so wichtig? Sie hätten ja auch einfach das auftischen lassen können und sich dann nur die Beilagen nehmen können. Nein, es ist wichtig für sie, dass sie diese Entscheidung treffen. Sie sind hier am Anfang treu im Kleinen. Und in den Geschichten später sehen wir, wie sie dann auch in den großen, wichtigen Sachen klar sein können. Diese Treue im Kleinen, die belohnt Gott. Er schützt sie. Und er zeigt, sie sind vorbereitet auf das, was noch kommt. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir lernen, heute klare Entscheidungen zu treffen. Deswegen geht zum Frauenfrühstück, wenn ihr weiblich seid, und hört euch das Thema an. Herr Gott segnet diese klaren Entscheidungen. Gott segnet, dass Daniel sich hier an sein Wort halten will. Und er segnet auch, dass sie nicht anfangen, das System zu sabotieren, sondern das Beste suchen und mit ihrem Vorschlag, lasst uns doch anders essen, dafür sorgen, dass sie körperlich besser dran sind und es später für alle jungen Männer gilt. Und damit hat das Reich sogar einen Nutzen, weil diese ganzen jungen Männer plötzlich gesünder und stärker und besser sind. Sie sorgen also mit ihrer klaren Entscheidung für das Wort Gottes, dass es am Ende sogar einen Nutzen für dieses babylonische Reich hat. Wir müssen lernen, klare Entscheidungen zu treffen, klar zu leben und gleichzeitig zu schauen, wo können wir dort dienen, wo wir stehen. Nicht zu sabotieren, sondern zu dienen. Klar zu sein in kleinen Dingen, damit dann, wenn es drauf ankommt, wir auch klar sein können. Diese Entscheidung beim Essen legt die Grundlage für die Entscheidung vor dem Standbild und in der Löwengrube für Daniel und seine Freunde. Welche Entscheidungen müssen wir heute treffen, damit, wenn es tatsächlich auch in unserem Land noch mal richtig krass wird für uns Christen, damit es dann einfacher ist, gute Entscheidungen zu treffen? Leben mit Endzeitethik heißt immer Leben mit klaren Entscheidungen. Und ein zweites, was wir von Daniel lernen, ist sein Leben aus dem Gebet. Leben aus dem Gebet. Wenn wir Daniels Leben anschauen, dann sehen wir, dass Daniels Leben vom Gebet bestimmt ist. Und wir gehen mal nur in einen Vers rein, Kapitel 6, Vers 11. Damit wir, ja genau, da oben, dann habt ihr die gleiche Übersetzung. Und ist die Geschichte, wo es dann um die Löwengrube später geht. Und dort heißt es, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Was wir hier erleben, ist, Daniel hat eine feste Gebetsroutine. Ganz egal, was um ihn herum passiert, er hatte sich zur Gewohnheit gemacht zu beten. Dreimal am Tag betet er und er bricht seinen Alltag, um zu beten. Und es ist so in ihm drin, dass Gebet immer seine erste Reaktion ist. Wenn wir gerade mal, wenn wir es so überblicken und das mal offen liest und auch darauf achtet, wann betet Daniel überall, dann sieht man, Gebet ist immer die erste Reaktion Daniels. Daniel reagiert auf alles mit Gebet. Und das zieht er durch. An der Stelle, wo er hört, dass die Sterndeuter alle getötet werden sollen, weil sie den Traum des Königs nicht deuten können und auch er sterben soll, da erbittet er sich Zeit und dann geht er mit seinen Freunden erstmal beten. Dort heißt es in Kapitel 2, 16 und 8 bis 18, da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade bäten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Daniel betet. Mit seinen Freunden. Die machen nicht Panik, die beten. Später sieht Daniel eine erschreckende Vision und seine Reaktion ist, er liest den Propheten Jeremia und er betet. Kapitel 9 berichtet uns dann, dass Daniel betet. Dort heißt es, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasverus aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft verstand ich Daniel in den Büchern die Zahl der Jahre, die sich in Jerusalem erfüllen sollten. So war das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia gegangen. 70 Jahre soll Jerusalem wüst liegen. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und Sack und Asche. Und ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte. Und dann wird das Gebet abgedruckt. Aber Daniel betet schon wieder. Ganz egal, was bei Daniel in seinem Umfeld passiert, egal, was er in seinen Visionen sieht, egal, was die Umstände sagen, Daniel betet. Als erste Reaktion geht Daniel immer zu seinem Gott. Er betet. Er bleibt im Gespräch, er bleibt in dieser Beziehung. Und ich habe mich gefragt, wie ist es denn bei mir? Habe ich eine Gebetsroutine? Wie reagiere ich denn auf die Dinge, die in dieser Welt passieren? Reagiere ich auf die Sachen, die ich sehe, mit Gebet? Reagiere ich auf die Dinge in meinem Leben, die passieren, erstmal mit Gebet? Habe ich Freunde, zu denen ich gehen kann, mit denen ich dann gemeinsam erstmal bete? Ich gehöre zu den Menschen, die eigentlich meistens eher Panik schieben und dann beten. Und ich spüre, er führt Daniel jedes Mal. Mein Mann sagt dann immer, hast du Papa schon gefragt? Und dann fällt mir ein, nee, ich habe noch gar nicht mit meinem Papa im Himmel drüber geredet. Leben in der Endzeit heißt Leben mit Gebet. Leben in der heutigen Zeit, so wie sie ist, heißt jetzt beten, trainieren. Immer zuerst zu Gott. Mit dem, was in dieser Welt passiert, zu Gott. Mit dem, was in unserem Leben passiert, zu Gott. Nicht rumdeuten, nicht hin und her. Und ich glaube, dass der Teufel unsere Endzeitfanatiker gerne benutzt, um uns abzulenken vom Gebet. Natürlich darf ich mich zu einem gewissen Teil damit beschäftigen, was das vielleicht bedeuten könnte. Aber wenn ich dabei stehen bleibe, bis im Detail erkennen zu wollen, was jetzt wer ist, und welcher Präsident jetzt der Antichrist ist und was auch immer. Und ich weiß, wir Charismaten haben einen Hang dazu. wir wollen immer gerne. Ich erlebe das nur in Brüdergemeinden und in charismatischen Kreisen so krass. Und wir sind oft so abgelenkt. Ich will das nicht klein machen. Ich finde es gut, dass es Brüder gibt, so wie ein Richard Krüger. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der sich wirklich gut auskennt und der wirklich auch was zu sagen hat zu diesen Themen. Aber selbst ein Richard geht nicht dahin und deutet bis ins Detail, sondern er geht immer wieder zu dem, von dem die Botschaft kommt. Dann sagt, ich muss immer wieder den Herrn fragen und mich vom Herrn korrigieren lassen. Wir können uns so verlieren in Spekulationen und dabei vergessen zu beten. Deswegen ist Leben mit einer Endzeitethik immer ein Leben aus dem Gebet. Ein Leben im Gespräch mit dem, der kommt. Und deswegen kommt auch der dritte Punkt, Leben mit Blick auf den, der kommt. Daniel beschreibt in einer seiner Visionen, ich sah einen wie einen Menschensohn. Menschensohn ist der Begriff aus dem Danielbuch für den Messias, für Jesus. Und Daniel, der sieht in seinen Visionen immer wieder das Ende. Er sieht schreckliche Ereignisse. Er sieht Tiere, die für verschiedene Weltreiche stehen. Es gibt die klassische Auslegung eben, dass er Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom sieht in diesen Visionen und dass er sieht, wie Alexander der Große verheerende Schäden anrichtet in Israel. Und wir wissen, auch wenn wir da dem Gerhard Meyer folgen, dass die Erfüllung dieser Prophetie dann in den Jahren zwischen Malachi und Matthäus passiert, als Antiochus Epiphanes Schweine in den Tempel treibt und sich selber im Tempel anbeten lässt. Das sind Sachen, die Daniel sieht. Und alles, was Daniel sieht, das trifft ein. Und es hat die Komponente der Zeiterfüllung und es wird sicherlich in der Zukunft auch noch Dinge geben, die genauso sind und uns genauso erschrecken. Aber alles, was Daniel sieht, was Jesus predigt in seinen Endzeitpredigten, alles, was Johannes sieht, das deckt sich, das ist ähnlich. Und alles das, was sie sehen, erschreckt sowohl Johannes als auch Daniel. Daniel ist zutiefst erschreckt. Die Visionen, die Worte Gottes, die sind nicht immer nur angenehm und nett. Sie hauen Daniel so richtig aus den Socken. An einer Stelle steht, dass Daniel 3 Tage krank war, nachdem Gott mit ihm geredet hat. Weil ihn das so erschüttert hat, weil er seine Kraft verliert, weil er zittert. Dass Gott selber erstmal kommen muss und ihn wieder auf die Füße stellen muss. Das Wort Gottes, das kann erschüttern, das kann uns so tief treffen. Und die Frage ist, ob das Wort Gottes auch heute mit uns noch machen darf. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute mir sagen, wenn Gott redet, dann ist das immer nett und ermutigend und freundlich. Aber wenn ich hier Daniel lese, sehe ich, dass das nicht nett und freundlich ist, dass Daniel erschreckt, dass Daniel wie krank zu Boden fällt, dass Daniel da nicht mehr mit umgehen kann, weil es so herausfordernd ist, was Gott ihm sagt. Und in einer Zeit wie diesen und in den Zeiten, die kommen werden, brauchen wir den Mut, uns von Gott erschrecken zu lassen, von seinem Wort erschüttern zu lassen. Darf Gott dich noch herausfordern, wenn er mit dir redet? Kann Gott dir solche Dinge anvertrauen, die schwierig sind, die dich herausfordern, die dich aus den Socken hauen? Bei Daniel kann Gott das tun, weil er hinter all dem, was er gesagt bekommt, den sieht, der dahinter steht. Daniel sieht den, zu dem er betet. Daniel sieht den, der auf sein Gebet antwortet und ihm einen Engel schickt. Er sieht den, den er wahrnimmt, den Gott, der kommt, den Menschensohn, der hinter dieser Botschaft steht. Jesus Christus. Ja, sie den, der ihnen ganz zum Schluss in Kapitel 12, Vers 13 sagt, du aber geh hin auf das Ende und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Daniel will natürlich verstehen, was Gott ihm sagt. Natürlich will er verstehen, was er da sieht. Natürlich will er verstehen, was passiert. Und manches erklärt Gott ihm auch. Aber der Fokus in allem ist immer der, der redet. Und ich finde es natürlich spannend, die Dinge einzuordnen und zu verstehen. Aber ich will nie vergessen, wer es ist, der da redet, von wem diese Worte kommen, wer hinter seinem Wort steht. Und Daniel sieht es. Daniel sieht Reiche, die kommen werden, sieht Tiere, die aufstehen werden und vergehen. Und er sieht dieses eine Reich, das bleibt. Und das ist das Reich von Jesus Christus. Und es ist angebrochen an Weihnachten. Und es wird vollendet, wenn unser Herr wiederkommt. Und dieses Reich, es ist ein Reich, das ist stärker als all die Reiche, die jetzt auf dieser Welt entstehen und die vielleicht noch kommen. Dieses Reich, das ist stärker, ob nun ein Trump oder eine Kamala Harris gewinnt. Völlig wurscht. Für Gott ist es egal, wer von beiden da steht, weil er ist größer. Gott ist größer als ein Putin und ein Zelensky. Gott ist größer als das, was gerade im Nahen Osten passiert. Weil er kommt. Und mit jedem von uns, der mit ihm unterwegs ist, der treu ist in dieser Zeit, bricht sein Reich ein Stück mehr in diese Welt hinein. Wir dürfen entscheiden, ob wir für dieses Reich stehen wollen, das Bestand hat. Wir dürfen entscheiden, ob wir in diese Zeit das Reich Gottes in ein Reich reinbringen, das sowieso zerfällt. Ob wir dein Reich der Hoffnung zu Menschen bringen, die auf Reiche setzen, die doch vergehen. Einer unserer alten Bundespräsidenten hat gesagt, die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Leben wir in dieser Erwartung? Daniel bekommt gesagt, dass auch die Frömmsten nicht wissen, wann Jesus wiederkommt. Steht da in Kapitel 12, finde ich ganz spannend. Dass auch die Frömmsten nicht verraten bekommen, wann der endgültige Sieg kommen wird. Aber dass jeder Fromme, jeder, der mit Jesus lebt, jeder, der zum Volk Gottes hört, lernen darf, in dieser glaubenden Gewissheit des Sieges zu leben. Wir dürfen auf Sieg hin leben, ohne alles zu wissen und alles zu verstehen. Und das ist die Botschaft von Daniel. Die Botschaft von Daniel ist, in allen Lebenslagen, in allen Herausforderungen, intern oder von außen, mit der Hilfe Gottes zu rechnen und im Glauben auf den Sieg hin zu leben. Das Buch Daniel lernt, dass Gottes Leute inmitten von Widrigkeiten dieser Zeit ein heiliges Leben führen können und auch sollen. Dass wir ein Leben führen sollen, was sich nicht versteckt und zurückzieht, sondern das Beste für sein Umfeld sucht. Das dient. Das bereit ist, die Stimme zu erheben und ein lebendiges Korrektiv zu sein zu den negativen und gottlosen Aspekten einer Kultur. Salz und Licht zu sein. Und zu dienen. Daniel schafft es, seinen Dienst so zu machen, dass er über zwei Weltreiche hinüber einer der obersten Berater ist. Der wird nicht von den Persern abgesägt, als sie Babylon besiegen, sondern er bleibt im Amt. Völlig irre. Man nimmt den Berater des vorherigen Königs, der so viel Einfluss hatte, nicht mit in seinen Stab auf, wenn man die besiegt hat. Aber Daniel hat ein Leben geführt, das so ansteckend war, so entscheidend war, dass weder Nebukadnezar noch Belsazar noch Darius auf ihn verzichten können. leben wir ein Leben, das so von dem Reich Gottes geprägt ist, von Gottes Weisheit geprägt ist, das Einfluss hat auf unser Umfeld, dass egal wie da die Machtverhältnisse sind, sie nicht auf uns verzichten können? Leben wir als Gemeinden so, dass der Staat nicht mehr auf uns verzichten kann? Ich habe manchmal das Gefühl, seit des Pietismus haben wir Gemeinden uns versteckt. Manchmal habe ich das Gefühl, bei den Entscheidungen, die getroffen wird, ist die Gemeinde nicht mehr relevant, weil sie nicht mehr gesehen wird. Leben wir als Gemeinden, als Christen so, dass man auf uns nicht mehr verzichten kann? Wir können uns viel, und ich sage das ganz ehrlich, wir können uns viel darüber beschweren, was in Berlin an Gesetzen gemacht wird. Weil sie das ganze Volk im Blick haben, weil sie die mit den lautesten Stimmen im Blick haben. Und wir müssen uns nicht beschweren, wenn wir einfach nur leise sind. Wenn wir so unrelevant sind, dass man nicht auf uns hören muss. Daniel lebt so dienend für sein System, ohne es zu korrumpieren und ohne es anzunehmen, dass die Herrscher nicht an ihm vorbei können. Leben wir für unseren Gott in dieser Zeit so, dass wir unsere Kultur prägen und die Menschen nicht mehr daran vorbei können, dass wir gebraucht werden? Das ist Leben mit Endzeitethik. Das ist Leben mit klaren Entscheidungen. Das geht nur mit klaren Entscheidungen, im Kleinen wie im Großen. Das ist Leben aus dem Wort Gottes und Leben mit Gebet für unsere Welt. Das ist ein Leben aus der Beziehung zu dem, der kommt, der so bereit ist, uns in seine Pläne mit reinzunehmen, der uns Dinge offenbart. Das ist Leben mit dem Blick auf den, der alles vollbracht hat und der den Sieg errungen hat am Kreuz von Golgatha. Auch in deinem und meinem Leben heute Morgen, der den Sieg über unsere Welt, der sagt, ich habe diese Welt doch schon längst überwunden. Ich habe all das überwunden. Wir müssen den im Blick behalten, der kommt. Wir müssen diesem Wort, das uns manchmal auch zutiefst erschüttert, glauben und vertrauen und darauf losgehen. Weil der, der dahinter steht, zu seinem Wort steht. Glauben besteht im Tiefsten nicht darin, durch fromme seelische Anstrengungen etwas zu bewirken, sondern darin, unbeirrt auf Gottes Eingreifen zu warten und damit zu rechnen, dass er handelt. Und das sollte unsere Endzeitethik sein. Bei allen Endzeitszenarien. Aus Glauben aufgrund des Wortes Gottes im Gebet auf ihn zu schauen und das Beste für unser Umfeld zu suchen. Wie wollt ihr leben? Wie willst du heute Morgen leben? Daniel, er bekommt am Ende gesagt, gehe hin zu deiner Ruhe und dann in die Auferstehung. Er hat seinen Teil getan. Und kriegt gesagt, okay, und jetzt kannst du dich ausruhen, du darfst nach Hause kommen und du bist bei der Auferstehung dabei. Was für eine Perspektive, wenn wir hier treu sind, dann bei Gott zur Ruhe zu kommen und dieses Versprechen der Auferstehung am Ende der Zeit. Willst du das? Lebe wie Daniel. Amen.